Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann gibt es so Momente, oder dann sehe ich so Momente, die wirken fast so ein bisschen wie Zufall. Kleine, unspektakuläre Ereignisse, aber wenn ich mir so das recht überlege, dann merke ich, dass sie eigentlich mein Leben total verändert haben. In allen Bereichen gibt es das. So ein Ereignis war vielleicht, als ich so etwa 9 Jahre alt, nee, etwa 11 Jahre alt war. Ich habe seit 3 Jahren Klavier gespielt. Vor allem Lieder. Mit Klassik konnte ich noch nicht so viel anfangen, auch am Sonntagvormittag, wenn es darum ging, was hören wir zum Frühstück. Meine Eltern, SRF 2, ich lieber so SRF 1, Hafenkonzert vom Bodensee, sowas halt, oder was am Sonntagvormittag so lief. Und dann hat mein Bruder angefangen, Violine zu spielen und musste mal ein Stück spielen von Joseph Haydn. Und um ihn da so ein bisschen reinzunehmen in diese Welt, hat der Violinlehrer meinem Bruder so eine Kassette mitgegeben mit einem Hörspiel über das Leben von Joseph Haydn. Ich glaube, er hat sie nie angehört, aber ich habe sie angehört. Und es hat mich total begeistert, weil bis zu diesem Zeitpunkt waren für mich die klassischen Komponisten so namenlose Gesichter, so ernste Menschen, die völlig lustlos da Musik komponiert haben und so. Und plötzlich war da so ein Mensch, der Haydn, ein humorvoller Mensch, der da Musik gemacht hat mit Paukenschlägen und Uhrengeticker und so. Und das hat mich richtig begeistert. Und von dem Moment an war ich der größte Klassikfan, den man sich vorstellen kann. Ich habe mir dann die Hörspiele der anderen Komponisten auch noch angehört und habe mich da weiter vertieft in das Ganze. Und von dem Moment an wollte ich nur noch Klassik spielen und keine Volkslieder mehr und so. Ein kleiner Moment, so eine Kassette, aber sie hat mein Leben nachhaltig beeinflusst. Und ich erinnere mich noch so an eine Prüfung, die wir hatten, so im Alter von, das war in der 9. Klasse, 4. Klasse Bezirksschule. Dass ich an die Kantonsschule gehen werde, das wusste ich schon. Und das war für mich klar, ich gehe, damals gab es noch diese Typen, ich gehe in die alte Kantonsschule in Aarau, Typus C, mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Das war so klar irgendwie. Und dann kam eine Physikprüfung. Und eine Aufgabe dieser Physikprüfung war, dass uns der Lehrer so ein Bild gezeigt hat vom Innenleben eines Bügeleisens. Und unsere Aufgabe war, diesen Stromkreislauf zu zeichnen, da von diesem Bügeleisen halt so. Und in dem Moment hatte ich wie eine Offenbarung und ich habe das so gemacht und habe gedacht, interessiert mich das jetzt wirklich, wie das in diesem Bügeleisen drin aussieht und was da der Stromkreislauf ist dieses ganzen Teils. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt in die alte Kantonsschule gehe, da mathematisch, naturwissenschaftlich, das ist ja nicht nur Mathematik, das ist dann viel Physik und Chemie und. Und von dem Moment an war ich zum Phil 1 bekehrt und habe mich dann für die neue Kantonsschule entschieden. Die war eh viel näher bei mir zu Hause und habe dann neue Sprachen gemacht. Und heute kann ich mir das nicht mehr anders vorstellen. Ich liebe Literatur, ich liebe Sprachen. Ja, hassen tue ich jetzt Physik vielleicht nicht gerade, aber ich finde es wirklich langweilig. Und Chemie auch, Biologie geht so ein bisschen und Mathematik finde ich schon cool, aber. Irgendwie, ja, einfach, es war so eine Physikprüfung oder eine Aufgabe und ich war noch nicht mal schlecht darin. Ich glaube, es war so eine 4,75 oder so, also absolut im grünen Bereich. Aber einfach nur schon diese Aufgabe hat mir irgendwo gezeigt, das kann nicht mein Weg sein. Bügeleisen und Stromkreisläufe, das ist nicht mein Ding. Und es hat mein Leben verändert. Und das Ganze gab es natürlich auch so in einem jetzt eher auch noch tiefer geistlichen Bereich. Ich kann mich erinnern, Expo 97, Basel, ich war dabei. Und dann irgendwo bei einem Stand oder ich weiß nicht mehr wo, hat man so ein kleines Büchlein geschenkt bekommen von Lauren Cunningham, dem Gründer von Jugend mit einer Mission. Ich habe das nicht sofort gelesen, vielleicht 1 oder 2 Jahre später. Ein ganz unspektakuläres Buch. Es hieß Siegreich auf Gottes Art. Ja, sehr gut, ja. Und es hat mich wirklich geprägt und verändert. Und es ist vielleicht das radikalste Buch, das ich je gelesen habe. Weil die Botschaft dieses Buches ist eigentlich die, dass Cunningham sagt, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann musst du alles loslassen, was du hast. Alles. Und dann geht er so Lebensbereich für Lebensbereich durch und zeigt, was es heißt, die Familie loszulassen, das Geld loszulassen, den Besitz loszulassen, das Recht auf einen guten Ruf loszulassen, das Recht auf Gesundheit loszulassen. Einfach alle diese Rechte, all das Gute, das Gott uns schenkt, wie loszulassen. Und das hat mich wirklich begeistert und es hat mir die Augen geöffnet, weil das vielleicht so der erste Moment war, wo mir bewusst geworden ist, mit Jesus zu leben ist nicht einfach nur so ein Bestandteil meines Lebens, so wie es den Beruf gibt und die Hobbys gibt und andere Dinge und dann kommt noch Jesus dazu, sondern es war mir in dem Moment wie klar geworden, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann kostet das einen Preis. Letztlich alles, was ich habe und bin. Und ich habe gemerkt, das will ich, wirklich, das will ich. Ich war da in einer sehr radikalen Phase, sicher auch irgendwo so als 21-Jähriger und ich will das noch heute. Und mit diesem Buch hat so eine Reise angefangen für mich, zu sehen, wo ich eigentlich hin will und was mir wichtig ist, aber auch immer wieder herausgefordert zu sein, weil ich merke, es ist so nicht einfach, einfach alles loszulassen, was du hast, es Gott hinzugeben, Gott Herr sein zu lassen. Mir ist bewusst geworden, dass vielleicht meine Motivation für Jesus bis zu dem Zeitpunkt fromm war, ich folge Jesus nach, weil es einfach das Beste ist in meinem Leben, weil er gut ist, weil er mich kennt, weil er mich liebt, weil er meine Gebete erhört, weil ich ihn schon da und dort erlebt habe. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, das stimmt alles und Gott ist gut und Gott liebt mich und Gott hört meine Gebete und er liebt es, mir Gutes zu tun, ja, natürlich, aber es gibt noch eine tiefere Dimension. Wirklich einfach alles loszulassen und sagen, Herr, letzten Endes bist nicht du für mich da, sondern bin ich für dich da. Nicht ich habe dich, Gott, geschaffen als jemanden, der für mein Leben praktisch ist und der mir Freude schenkt und Liebe schenkt und alles mögliche Gutes schenkt, sondern du hast mich geschaffen. Natürlich, weil du mich liebst und weil du mir Gutes tun willst und viel Gutes schenken willst, aber letztlich, so der letzte Grund, warum du mich gemacht hast, bin dann doch nicht ich, sondern bist du Gott und deine Ehre, die durch mich groß werden soll, vermehrt werden soll. Letztlich geht es dir, Jesus, indem du mich gemacht hast, nicht um mich, sondern um dich und um deine Ehre. Ich habe dann so zum ersten Mal gemerkt, Halbherzigkeit im Reich Gottes bringt es irgendwie nicht. Ich muss wirklich wissen, will ich das oder will ich das nicht. Aber wenn ich das will, dann muss ich es auch wirklich wollen. Egal, was das Leben noch mit sich bringt. So ein bisschen wie beim Fußball, aber natürlich viel, es geht um viel mehr bei Jesus. Aber, oder wenn du dich mal für einen Fußballverein entscheidest, kannst du auch nicht sagen, okay, jetzt ist es mir zu erfolglos, jetzt nehme ich einen anderen. Sondern wenn du es ernst meinst, dann hast du dich mal für einen entschieden und dann musst du dabei bleiben. Egal, was dann kommt. Gerade all die von euch, die so ein bisschen Basel-orientiert sind, wissen, was das heißt, oder? Das hat man sich vor 15 Jahren auch nicht vorgestellt, dass das mal so aussieht wie heute, oder? Und, aber du kannst jetzt nicht einfach kommen und sagen, okay, von jetzt an bin ich eBay-Fan, das funktioniert irgendwo nicht, oder? Also, oder wäre irgendwie nicht edel. Und bei Jesus geht es ja noch um mehr als nur um das. Es geht wirklich darum, wenn ich ihm mein Leben gebe, dann gehört es ihm. Und dann nehme ich es nicht wieder zurück, wenn ich ihn mal nicht verstehe. Und ein Bibeltext, der in diesem Buch sehr wichtig ist, ist ein Abschnitt aus Lukas 14, wo es heißt, es ging aber eine große Menge mit Jesus und er wandte sich um und sprach zu ihnen, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und dieser Satz, der ist mir schon eingefahren. Jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und natürlich, wenn man dann so vielleicht über diesen Text eine Predigt hört, dann wird dann schnell mal so gesagt, ja, Jesus hat das natürlich vielleicht nicht so gemeint, wie wir es jetzt lesen und verstehen und so. Und klar, ich meine, Jesus hat damit sicher nicht gemeint, wir sollten jetzt unsere Eltern hassen, im engeren Sinn des Wortes. Das wäre ja ein totaler Widerspruch zu anderen Bibelstellen, wo es darum geht, unsere Eltern zu ehren. Und doch macht dieser Bibelvers schon sehr klar, Bibeltext, wer mit Jesus wirklich unterwegs sein will, für den muss Jesus mit Abstand das Größte sein, das Wichtigste. Wenn Jesus dein Gott ist, dann ist nur Jesus dein Gott und dann kann es nicht zugleich deine Familie sein, dein Ehepartner, deine Kinder, dann kann es nicht dein Geldbeutel sein oder dein Besitz, dein schönes Haus, das du dir hast bauen lassen oder gekauft hast. Dann kann es nicht dein Job sein. Dann kann es noch nicht mal dein Leben sein. Dann muss es Jesus sein. Dann muss er das Recht haben, über alles andere zu bestimmen. Und ich glaube, darum geht es letztlich in diesem Text. Mit Loslassen ist es nicht gemeint, dass du jetzt nach Hause gehst und alles, was du hast, irgendwo verkaufst, verschenkst, verbrennst, was auch immer. Aber es geht darum, dass du kommst und sagst, Jesus, es gehört dir. Meine Familie gehört dir. Und wir haben unsere Pläne und Vorstellungen, wie wir als Familie vorwärts gehen wollen. Aber auch das, wir geben es dir. Und wenn du was anderes vorhast für uns, dann vertrauen wir dir und dann gehen wir diesen Weg. Auch wenn unsere Pläne vielleicht anders waren und wir es gerade noch nicht so ganz verstehen. Dass wir kommen und sagen, Herr, all das, was du uns anvertraut hast, an Besitz, an Gutem, an finanziellen Möglichkeiten, ich klammere mich nicht daran fest, das ist nicht mein Gott, sondern du bist mein Gott. Und wenn du mich darum bittest, etwas zu tun, etwas von dem, was ich habe, wegzugeben, wenn du mich bittest oder einlädst, das Geld, das ich habe, großzügig in dein Reich zu investieren, dann mache ich das und vertraue dir, dass es mir nicht fehlen wird, dass es für mich nicht zum Fluch, sondern zum Segen wird. Und das Spannende, und das werden viele von euch bestätigen können, ist ja wirklich auch, dass dort, wo wir so leben, dass es nicht gegen uns ist, dass wir nicht zu kurz kommen, dass dort, wo wir wirklich irgendwo in dieser Selbstlosigkeit leben und sagen, Herr, ich klammere mich nicht an meinem Geld fest, an meinen Vorstellungen fest, was ich damit machen möchte, wie viele Ferien ich noch gerne machen möchte, was ich gerne noch mit meinem Leben alles anfangen möchte, sondern ich lasse das wie los, ich gebe es dir, ich bin auch bereit, großzügig zu teilen, dir zu vertrauen, dann sind wir im Normalfall nicht die, die dann dumm aus der Wäsche gucken, sondern die, die erleben, wie Gott das segnet. Dort, wo wir großzügig sind, dort, wo wir Gott wirklich alles hingeben, ist das immer eine Tür für Gottes Segen, dass er uns wieder noch mehr anschaut, an dass wir uns dann aber auch wieder nicht klammern sollen, sondern auch wieder loslassen sollen und sagen, Herr, so wie du uns vorher schon vielen anvertraut hast und wir haben es losgelassen, so hast du es uns noch mehr gegeben an Möglichkeiten, an Ressourcen, an Beziehungen. Aber auch das ist wieder nicht unser Gott, sondern auch das lassen wir wieder los. Es ist für mich nicht einfach und vielleicht für dich auch nicht, all das Gute oder all den Segen, könnte man vielleicht auch sagen, den Gott uns schenkt, immer wieder bei ihm loszulassen und zu sagen, Herr, das gehört dir. Du hast es uns gegeben, du hast es uns anvertraut. Ich gebe es dir zurück und lade dich ein, damit zu tun, was du möchtest und will gehorsam sein in dem. In gewisser Weise ist mir bewusst geworden, dass dieser Text eigentlich auch eine ganz, ganz große Gnade beinhaltet. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss alles loslassen, was er hat. Das ist unglaublich radikal. Aber es ist etwas, was wir tun können. Vielleicht brauchen wir schon noch ein bisschen das Wirken des Heiligen Geistes, der uns ermutigt und uns irgendwo hilft, uns nicht daran zu klammern. Aber es ist etwas, das doch im Bereich unseres Möglichen liegt. Wenn jetzt Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, wer mir nachfolgen will, der muss perfekt sein, ja, dann hätte ich keine Chance. Wenn Jesus gesagt hätte, wer mir nachfolgen will, dessen Leben muss vorbildlich sein, dessen Leben darf keinen Anstoß geben, da darf kein Finden sein, das wäre es gewesen für mich. Aber alles loszulassen, habe und bin, das geht und das hat auch ganz viel, viel von Gnade und von Vertrauen und von, ja, von Segen auch in sich. Weil alles loszulassen, was ich habe, das meint ja nicht nur all das Gute, was Gott mir schenkt. Das gibt mir auch die Möglichkeit, bei ihm auch alles loszulassen, was ich an Unvollkommenheit in mir erlebe und entdecke. Auch dazu sagen, ich muss das nicht selber lösen. Ich muss mich nicht bis an mein Lebensende darüber ärgern, dass mein Leben nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, dass ich da und dort versagt habe. Ich kann auch das Jesus hingeben und sagen, Herr, wenn du schon alles haben willst, dann gebe ich dir auch alles. Und da ist auch viel Unvollkommenes, viel Imperfektion da. Aber ich gebe auch das dir, weil ich glaube und vertraue, dass du was Gutes daraus machen kannst. Ich bin immer ein bisschen, ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn ich so einen Prediger höre, der sich da vorstellt und dann so nebenbei sagt, dass er das Vorrecht hat, mit der besten Frau verheiratet zu sein. Ich weiß natürlich, was er meint damit und dass er seine Frau damit ehren will und das von daher finde ich es schon okay. Aber gleichzeitig denke ich dann so ein bisschen, ja okay, aber du kennst ja gar nicht alle Frauen auf dieser Welt. Woher weißt du, dass du die Beste erwischt hast? Oder wenn Frauen von ihren Männern sagen, dass sie den großartigsten Mann geheiratet haben auf dieser Welt. Ich weiß schon, wie das gemeint ist. Aber eben, wir kennen vielleicht uns selber auch zu gut, dass wir wissen, so großartig sind wir auch nicht immer. Also ich erwarte von meiner Frau nicht, dass sie sagt, sie hätte den besten Mann geheiratet auf dieser Welt, weil ich bin es wirklich nicht, ganz ehrlich. Echt nicht. Ich war auch zu ihr nicht der beste Mann. Also ich habe ihr viel zugemutet in unserem gemeinsamen Leben. Habe ich mich verhalten, teilweise auf eine Art und Weise, wie es wirklich nicht okay war und wo ich ganz viel Vergebung und viel Gnade brauchte. Oder Situationen, wo Gott mir Erkenntnis geschenkt hat und ich war begeistert, aber ich habe es nie in meinem Leben umgesetzt. Oder Situationen, wo ich Conny etwas versprochen habe und ich habe es dann doch nicht gehalten. Oder einfach so halt auch mein Charakter, der irgendwie halt auch teilweise ein bisschen schwierig ist. Und von daher, ich bin nicht der beste Mann. vielleicht ein bisschen tröstlich für mich, dass Conny auch nicht die beste Frau ist, sondern halt irgendwo auch ja, ihre Macken und ihre Herausforderungen hat, auch für mich teilweise. Aber hey, das ist auch okay. Ich glaube, mit Gott zusammen dürfen wir auch das Unvollkommen irgendwie in einem Stück umarmen und auch das und uns damit versöhnen. Wir müssen nicht Unvollkommenheit groß und schön reden, aber es ist ein Teil von unserem Leben. Das Unvollkommene, ja, gehört wieder zu und wir dürfen auch Ja dazu sagen. Unvollkommenheit ist per se vielleicht nicht gut, aber das Unvollkommene, das gehört irgendwie zu unserem Menschsein und das dürfen wir genauso Jesus hingeben, wie auch das Schöne, wie den Segen. Und das meine ich jetzt nicht nur auf unsere Beziehungen, aber dort natürlich auch, oder vielleicht merkst du, du warst nicht der perfekte Vater oder die perfekte Mutter für deine Kinder. Oder sie waren nicht die perfekten Kinder für dich. Ist ja egal. Auf jeden Fall, auch da gibt es viel, viel Unvollkommenes in diesen Beziehungen. Wir dürfen es loslassen und Gott hingeben. Überhaupt unser ganzes Leben, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, da war nicht alles so, wie ich das vielleicht gewollt habe. Teilweise aufgrund von eigenem Versagen, von eigenen Fehlern. Aber auch das darf ich loslassen. Und teilweise einfach auch aufgrund von Umständen, die ich nicht beeinflussen konnte. Ich könnte auch da wieder ein Beispiel von Conny bringen. Oder? Sie hat sich eigentlich gewünscht, als sie so 20 war, Mami zu sein von 6 Kindern. Jetzt hat sie kein einziges auf der einen Seite und auf der anderen Seite 25 in Go for it. Gott hat schon irgendwo für uns gesorgt, aber natürlich ist es nicht dasselbe. Und das hat jetzt nicht nur mit Gott zu tun, der das so wollte, das hat auch viel mit Fehlern zu tun, von mir, von uns beiden vielleicht auch. Aber wir können das jetzt nicht einfach ändern. Aber Gott hat was Gutes draus gemacht und er wird auch weiterhin was Gutes draus machen. Wir können uns damit versöhnen. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich, du hast irgendwo einen Traum gehabt von einem eigenen Haus oder von was auch immer, von irgendeiner Familie und plötzlich merkst du, ich bin an einem ganz anderen Ort und meine Jugendträume haben sich überhaupt nicht erfüllt. Du kannst damit hadern bis an das Ende deines Lebens oder du kannst es Gott hingeben und sagen, Herr, so wie ich dir das Gute gebe, das du mir geschenkt hast, so gebe ich dir auch mein Unvollkommenes, mein Begrenztes. Das gilt, by the way, auch für die Gemeinde. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, dass auch das CRZ nicht vollkommen ist. Es ist eine wunderbare Gemeinde und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte. Aber es ist keine perfekte Gemeinde. Und du hast dich vielleicht auch schon geärgert über irgendeine Aussage von einem anderen oder über das Verhalten eines anderen oder über eine Entscheidung der Gemeindeleitung oder über keine Ahnung, was auch immer halt, oder? Ja, du kannst jetzt die perfekte Gemeinde suchen und wirst sie nie finden. Oder du kannst sagen, ja, ich bin dankbar für diese unvollkommene und doch wunderbare Gemeinde hier in Rheinfelden und sage Ja dazu. Und gebe auch meine Enttäuschung darüber, dass jetzt vielleicht nicht alles so ist, wie ich es gerne hätte, auch Gott hin und sage, Herr, ja, du kannst mit uns diesen Weg gehen, wenn du es möchtest und vielleicht muss aber auch ich mich verändern und meine Vorstellungen loslassen. Ich glaube, es ist so ein Segen, wenn wir lernen, auch das Unvollkommene Gott hinzugeben. Egal, was der Ursprung ist. Für mich das beste biblische Beispiel dafür ist Petrus. Oder Petrus war ein so unvollkommener Mensch, aber ich liebe ihn total, weil ich mich irgendwie auch ein bisschen mit ihm vergleiche manchmal oder gewisse Ähnlichkeiten sehe. Er war so unvollkommen, als Jesus mit ihm unterwegs war und doch hat Jesus sich für ihn entschieden. Und wenn wir dann so die Apostelgeschichte lesen und merken, was dieser Petrus gemacht hat, vor 3000 Menschen oder vor noch mehreren Menschen gepredigt und 3000 sind dann zum Glauben gekommen an Pfingsten und er hat Kranke geheilt und Tote auferweckt. Und das alles, weil irgendwo Petrus sich entschieden hat, einfach sein ganzes Leben Jesus zu geben. Auch das Unvollkommene, auch seine Begrenztheit, auch sein Wollen, aber es nicht aus eigener Kraft schaffen. Jesus hatte Zugriff darauf und hat etwas Wunderbares gemacht aus dem Leben von Petrus, wo ich nur sagen kann, Herr, wenn du das mit mir machst oder mit mir kannst, dann bin ich dir von Herzen dankbar dafür. Es begeistert mich wirklich zu sehen, in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen, was Gott machen kann, wenn wir bereit sind, ihm alles zu geben. Auch unsere Begrenztheit, unsere Fehler, unser Versagen, unsere falschen Entscheidungen in der Vergangenheit. Wenn wir uns nicht daran festklammern und uns das ständig vorwerfen und sagen, Herr, es ist so, wie es ist. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber ich vertraue dir, dass du trotz allem unvollkommen etwas ganz, ganz Gutes machst aus meinem Leben. Und noch etwas Drittes möchte ich heute erwähnen, was wir auch loslassen können und irgendwo auch müssen. Und das ist vielleicht für dich das auf den ersten Blick Eigenartigste. Aber wir müssen auch ein Stück weit Gott loslassen. Nicht in dem Sinn, dass wir die Beziehung mit Gott aufgeben, natürlich nicht. Aber indem wir unser Bild, das wir von Gott haben, manchmal loslassen. Wir haben vielleicht Erfahrungen gemacht mit Gott, sind von Gott gesegnet worden. Und das hat unser Bild von Gott geprägt. Aber Gott ist größer als das Bild, das wir von ihm haben. Größer als alle Erfahrungen, die wir mit ihm bisher gemacht haben oder machen durften. Noch einmal, Gott hat uns gemacht, nicht wir ihn. Als unser Schöpfer ist er so unendlich viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. So viel besser und liebevoller und gütiger und gnädiger, aber auch so viel heiliger und unfassbarer. Wir können Gott nie ganz verstehen. Und nicht selten ist gerade dieser Punkt im Leben von Menschen zum Stolperstein geworden. Menschen haben vielleicht Gott erlebt als jemand, der ihnen viel Freude schenkt und Begeisterung schenkt. Immer wenn sie Gott angebetet haben im Gottesdienst, hat das eine Freude in ihrem Herzen ausgelöst, so ein gutes Gefühl ausgelöst in ihrem Herzen. Und dann kam plötzlich eine Lebensphase, wo sie die gleichen Lieder gesungen haben, alles gleich gemacht haben, nur dieses Gefühl hat plötzlich gefehlt. Da, wo Freude da war vor 2-3 Wochen beim Gott anbeten oder beim Bibellesen, da fehlt dieses Gefühl plötzlich. Und du überlegst dir, was habe ich falsch gemacht, und es fällt dir nichts ein und es kann dir vielleicht auch gar nichts einfallen, weil du gar nichts falsch gemacht hast. Aber du hast dich so daran gewöhnt, immer wenn ich Gott anbete, muss er mir ein gutes Gefühl schenken. Aber das muss er gar nicht. Er ist dazu nicht verpflichtet. Wir beten Gott nicht an, weil er für uns was tut oder weil sich das toll anfühlt. Wir beten Gott letztlich an, weil Gott Gott ist und es verdient hat. Und letztlich, glaube ich, kann das die stärkste Anbetung sein, wenn du in einem Moment, wo es sich gerade überhaupt nicht nach Anbetung anfühlt, hinstehst und sagst, und ich singe jetzt dieses Lied trotzdem mit. Und ich singe jetzt trotzdem, Gott, du bist gut. Du liebst mich. Oder was auch immer dann der Text dieses Liedes ist. Wenn du trotzdem hinstehst und betest und sagst, Herr, ich wünschte mir, meine Gefühle wären anders, aber ich lasse mich jetzt davon nicht abhalten oder nicht verunsichern. Ich sage jetzt trotzdem, du bist gut, du bist heilig, du hast es verdient, angebetet zu werden. Ich habe mal ein Buch gelesen von Mike Bickle, wo er genau darüber schreibt und sagt, Gott macht es nicht bei jedem Menschen gleich. Aber oft ist es so, dass wenn du zum Glauben kommst, dass dann zuerst in so eine Phase kommt, wo du Gott wirklich sehr stark spürst und du wirklich viel auch auf emotionaler Ebene merkst, Gott ist da und er liebt mich und die Liebe wirklich konkret für dich wird, auch auf Gefühlsebene oder gerade auf Gefühlsebene. Und dass Gott dann auch Phasen in unserem Leben zulässt, wo plötzlich die Emotionen nicht mehr so ganz da sind. Und das irritiert uns dann, weil wir denken, ja, aber Moment mal, was habe ich jetzt gemacht, dass sich Gott zurückgezogen hat? Und Gott hat sich aber gar nicht zurückgezogen, Gott ist schon da. Aber er hat sich entschieden, aus welchen Gründen auch immer, dein Herz für einen Moment jetzt nicht ganz so zu berühren, wie er es auch schon getan hat. Vielleicht nur, um dir die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, dass du ihn trotzdem liebst. Dass du ihn nicht anbetest, aufgrund all des Guten, was Gott dir geschenkt hat, weil sich das so gut anfühlt, sondern weil du Gott anbetest, weil er es verdient hat, weil er Gott ist. Weil er größer ist als all das, was uns ausmacht. Ich glaube, gerade in diesem Bereich sind wir auch als pfingstlich geprägte Christen manchmal auch herausgefordert. Ich finde es, by the way, absolut richtig zu sagen, dass natürlich Anbetung Freude freisetzen soll und Begeisterung und Liebe und Leidenschaft, und bin ich voll dabei und ich liebe das auch, herumzutanzen, wenn mich niemand sieht. Und wirklich einfach diesen ganzen Ausdruck zu geben, ich habe Gott auch schon auf wunderbare Weise, auch auf meiner Gefühlsebene stark erlebt, und das soll so sein, unbedingt. Aber wir dürfen Gott nicht darauf festlegen und Gott daran festmachen, sondern wir müssen es auch aushalten können, wenn es mal nicht so ist. Und sagen, Jesus, ich folge dir nicht nach, weil es so großartig ist. Jesus selbst hat gesagt, es wird auch Momente geben, da werden die gehasst werden wegen mir. Da werdet ihr nicht verstanden werden, weil ihr mir nachfolgt. Oder einem anderen hat er mal gesagt, eben die Füchse sogar haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, also ich, Jesus, habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Jesus nachzufolgen kann auch schwierige, unangenehme Momente beinhalten. Gott verspricht uns nicht das Paradies auf Erden. Gott verspricht uns das Paradies in der Ewigkeit. Und da ist es schon auch wichtig, dass wir auch das aushalten können. Und ich rede da wirklich auch aus einer gewissen Betroffenheit daraus, weil ich bin jetzt doch schon 6 Jahre in der Jüngerschaftsschule, im GoFrit mit dabei. Und leider ist es schon mehr als einmal vorgekommen, dass genau das irgendwo auch so zum Stolperstein geworden ist, dass Menschen das GoFrit gemacht haben, erlebt haben, wie durch dieses Jahr, diese Jüngerschaftsschule, ihre Liebe zu Gott gewachsen ist, ihre Begeisterung groß geworden ist. Aber sie haben es vielleicht vernachlässigt, während dieser Zeit ihre Beziehung zur Gemeinde zu pflegen, weil die im GoFrit eh alle viel leidenschaftlicher und besser drauf sind, als dass sie diese lahme Gemeinde, wo ich herkomme und so, wo man den Leuten mal einen Schutt in den Arsch geben müsste und so. Und dann war das GoFrit aber fertig nach einem Jahr. Und die Leute haben sich getrennt und dann plötzlich muss das Leben weitergehen. Und dann plötzlich fühlt sich das teilweise dann nicht mehr so gut an. Du hast nicht mehr diese 25 Kollegen mit dir, die mit dir zusammen Gott anbeten und Gemeinschaft leben und eine tolle WG haben und alles ist super und so. Sondern plötzlich eben musst du wieder überlegen, was mache ich jetzt, und deine Berufung weiterfinden, weitergehen, mit einer Gemeinde zurechtkommen, die irgendwie auch ganz toll ist, aber halt irgendwie anders ist. Kein GoFrit, oder? GoFrit auf Lebenszeit gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Und es gibt leider schon mehr als nur eine Person, die ihre Beziehung zu Gott sehr zurückgefahren hat oder sogar ganz aufgegeben hat, obwohl sie mal das GoFrit gemacht hat und das dort sicher nie hätte vorstellen können, dass sie es mal jemals tun wird. Aber einfach, weil Gott irgendwo nicht mehr so gewirkt hat, weil sie enttäuscht sind über Gott, ihn nicht mehr so erlebt haben, so krass wie im GoFrit, so krass, und das betrifft sich auch andere Dinge. Du kannst auch eine andere Jüngerschaftsschule machen, irgendeinen Einsatz, wo auch immer, und mach das unbedingt. Ich finde das super. Aber das ist vielleicht nicht der Rest deines Lebens dann immer nur so, sondern das wird auch wieder Momente geben, wo du mit Unvollkommenheit klarkommen musst, mit anderen Menschen klarkommen musst, und wenn du vermutlich das ganze Leben lang mit deiner GoFrit-Klasse unterwegs sein müsstest, würdest du auch mal merken, dass es dann auch irgendwie nicht immer ganz nur so toll ist wie ein Jahr lang und dass es auch schwierig wird und ja, und dass da auch plötzlich dann Fehler und Dinge noch klarer zum Vorschein kommen. Und dann heißt es aber, dran zu bleiben und nicht an den Bildern oder den Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, festzuklammern und zu sagen, wenn Gott aber nicht mehr so wirkt, dann habe ich auch kein Interesse mehr an ihm, sondern zu sagen, nein, Gott muss nicht. Gott ist gut und Gott wird sich auch meinen Gefühlen wieder offenbaren, aber ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie, und das darf auch so sein. Ich lasse das wie los. dass wir bewusst auch irgendwo Gott Gott sein lassen und ihm vertrauen, dass er es gut macht, egal wie sich das gerade anfühlt, egal wie unser Leben gerade läuft. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte uns bewusst einladen, nochmal dieses eine Lied zu singen, das wir vor der Predigt gesungen haben, wo es ja auch heißt, ich gebe mich ganz hin. Oft ist also diese Zeit, diese Ministry-Zeit, eine Zeit, wo wir überlegen, was brauche ich von Gott? Wo brauche ich Heilung? Wo brauche ich Vergebung? Wo brauche ich Wiederherstellung? Das darfst du auch machen, natürlich. Aber ich möchte dich mal einladen, vielleicht heute mal den Spieß umzudrehen und nicht zu sagen, was brauche ich von Gott, sondern mal zu fragen, was möchte Gott, dass ich es heute loslasse? Dass ich es ihm heute gebe? Vielleicht zeigt ja Gott dir oder mir etwas, wo wir uns noch dran festklammern und Gott sagt, hey, lass es los. Das kann Segen sein, den wir loslassen. Das können negative Erfahrungen sein, unser Versagen sein. Ja, das kann sogar irgendwo eine Täuschung sein, weil Gott nicht so ist, wie wir gedenken, dass er sein müsste. Vielleicht lädt Gott dich heute ein, bewusst etwas loszulassen, sagen, Herr, von heute an sollst du Herr sein. Über meine Vergangenheit, über mein Portemonnaie, über meine Familie, über mein Ansehen in der Welt. Ja, Herr, ich bitte dich wirklich, dass du diese Zeit jetzt auch brauchst, wirklich an uns zu wirken und wenn du es möchtest, uns Dinge zu zeigen, an denen wir uns festklammern und die wir aber loslassen müssen, um ganz mit dir unterwegs sein zu können, Jesus, um dir wirklich nachfolgen zu können. Zeig uns, wo wir andere Götter anbeten, wo wir uns an anderen Dingen festklammern, anstatt an dir, und hilf uns, sie wirklich loszulassen, Herr, vor dir heute Vormittag.